Deutschland, Autoland, ist abgebrannt. Ja, Deutschlands wichtigste Industrie, die Automobilbranche, steckt in der tiefsten systematischen Krise seit Gründung. Wir alle kennen die Horrormeldungen, die jeden Tag reinkommen. Autostädte wie Stuttgart und Wolfsburg droht die Pleite. Und damit ist auch unser komplettes Wohlstandsmodell jetzt auf der Kippe. Und die Politik, die es selbst verursacht hat, vertuscht ihre Fehler. Die Verantwortlichen in der Industrie wursteln weiter wie bisher. Die Krise steht nicht nur vor der Tür, sie ist schon da, doch keiner schaut hin. Und damit herzlich willkommen zu einer informativen neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Wie du vielleicht weißt, aber sicherlich hörst, ich bin Schwabe. Hier, jetzt aktuell, bin ich in Schondorf, in der Geburtsstadt von Gottlieb Daimler, dem Gründer von Mercedes-Benz. Auch sämtliche bedeutenden großen Zulieferer, Hidden Champions, sind hier ansässig, wie zum Beispiel Bosch, Mahle und Schaeffler. In der Nähe produziert auch Audi. Außerdem werden Lastwagen und Busse gefertigt. Aber das ist auch kein Wunder, denn Gottlieb Daimler hat damals im benachbarten Cannstatt 1886 mit Wilhelm Maybach gemeinsam die Welt in ihren Grundfesten für immer verändert, denn er hat das Auto erfunden. Und mit dieser bahnbrechenden Erfindung hat er uns, aber auch unserem Land, zu einem der bedeutendsten Industriestandorte der Welt gemacht. Und bis vor kurzem war das Erfolgsmodell ganz einfach. Deutschland baut die besten Motoren, hat die besten Ingenieure und damit die besten Autos der Welt entwickelt. Weil wir alles in Deutschland auf einem Weltklasseniveau produzierten. Und weil wir dieses Niveau, diese Autos in alle Herren Länder exportierten. Und das schuf auf der einen Seite Hunderttausende, Millionen Arbeitsplätze, aber auch unglaublichen, nie zuvor dagewesenen Wohlstand. Also unser Wohlstand entstand aus dem Dreiklang Entwicklung, Produktion und Export. Doch du merkst schon, ich benutze die Vergangenheitsform. Denn noch während wir darüber sprechen, zerfällt dieses Erfolgsmodell vor unseren Augen. Was ist passiert? Beginnen möchte ich natürlich mit einem Zitat, nämlich: Große Zivilisationen werden nicht ermordet, sie begehen Selbstmord. Und genau das ist passiert. Unsere eigene Politik, die eigene Regierung hat die wichtigste Industrie, das Rückgrat unseres Wohlstandes, selbst zerstört. Und ganz oben auf der Liste, ihr erinnert euch alle noch daran, natürlich der Dieselskandal. Also müssen wir erstmal über den Dieselmotor sprechen. Auch er ist eine urdeutsche Erfindung. Und dazu gleich mal die erste Überraschung. Der deutsche Ingenieur und Erfinder Rudolf Diesel, nach dem ist er sogar benannt worden, hat im Jahr 1892 mit seinem Patent für einen selbstzündenden Motor eine umweltfreundliche Entwicklung gemacht. Sein Motor war ein technisches Meisterwerk, weil er nicht wie Benzinmotoren einen Zündfunken benötigte, sondern den Kraftstoff durch hohe Kompression im Zylinder entzünden ließ. Und überlegt euch mal, das war 1892 und bis heute haben wir Dieselmotoren. Der Dieselmotor verbesserte die Effizienz des Motors und machte ihn viel wirtschaftlicher. Tatsächlich verbrauchen Dieselmotoren weniger Treibstoff, um die gleiche Strecke zurückzulegen als Benzinmotoren. Und wir wissen auch, dass Dieselmotoren ewig halten. Klugerweise reagierte die Politik damals richtig und förderte später sogar den Dieselmotor nach Kräften. Aber in unseren heutigen Tagen machen sie genau das Gegenteil und sie verdammen den Dieselmotor. Die Abkehr vom Dieselmotor hat eine deutsche Meisterleistung der Ingenieurskunst grundlos ins Abseits gebracht, ohne Not, rein aus ideologisch-dogmatischem Verhalten. Und es war ein eklatanter Fehler, eine historische Fehlentscheidung der Politik. Und damit kommen wir auch schon zu dem von mir erwähnten Dieselskandal und zum größten Player in dem Bereich, nämlich zum Volkswagen-Konzern in Wolfsburg. Der Dieselskandal war schlicht und einfach der Super-GAU für die deutsche Automobilindustrie. Was war damals passiert? Wer es nicht weiß, ich erkläre es euch kurz. Volkswagen hat zwischen 2008 und 2015 eine Software in Millionen seiner Dieselfahrzeuge eingebaut, um Abgastests zu manipulieren. Diese Software erkannte, wenn das Auto auf dem Prüfstand war und drosselte dann den Stickstoffausstoß erheblich. Im normalen Straßenverkehr stießen die Fahrzeuge dagegen bis zu 35 Mal mehr Schadstoffe aus als erlaubt. Und wenn du jetzt sagst, wow, krass, wow, unglaublich, und das blieb über all diese Jahre unentdeckt? Nein, das blieb es eben nicht. Viele wussten darüber Bescheid, es war ein offenes Geheimnis. Und das macht diesen Skandal erst richtig zum Skandal. Öffentliche Zweifel an der Einhaltung der strengen US-Abgasnormen wurden spätestens 2014 sichtbar. Eine zentrale Rolle spielte dabei eine Studie des International Council of Clean Transportation aus dem Jahr 2014. Die zeigte, dass Diesel-PKWs im realen Fahrbetrieb teils ein Vielfaches der erlaubten Stickoxidwerte ausstießen. Und diese Ergebnisse begründeten erstmals öffentlich nachvollziehbare Zweifel an der tatsächlichen Emissionsleistung der Fahrzeuge. Vor dem Hintergrund der strengen US-Grenzwerte und der wirtschaftlichen Bedeutung des amerikanischen Marktes hätte ein offenes Eingeständnis solcher Probleme erhebliche Absatzrisiken für Volkswagen bedeutet. Und stattdessen entwickelte sich innerhalb des Unternehmens die Strategie, eine manipulierende Software einzusetzen, die Prüfstandssituationen erkennt. Während der offiziellen Tests wurde die Abgasreinigung vollständig aktiviert, im normalen Straßenbetrieb hingegen jedoch deutlich reduziert. Und jetzt kommt's. Die Robert Bosch GmbH entwickelte dafür ein Steuergerät mit dem Namen EDC-17 inklusive einer manipulierten Software. Bosch wies übrigens Volkswagen darauf hin, dass der Einsatz dieser Software im Straßenbetrieb illegal sei. Der Hinweis wurde aber einfach ignoriert. Und es dauerte bis zum 18. September 2015, bis die Bombe platzte. An diesem Tag teilte die US-Umweltbehörde United States Environmental Protection Agency mit, dass Volkswagen in den USA manipulierte Dieselautos verkauft hatte. Insgesamt 482.000 Fahrzeuge würden gegen den Clear Air Act verstoßen, schrieb die Behörde. Das sei illegal und gesundheitsgefährdend. 2 Tage brauchte Volkswagen, um aus der Schockstarre zu kommen. Dann räumte Martin Winterkorn, damals Vorstandsvorsitzender des Konzerns, ein, dass es eine Software bei Fahrzeugen gibt, die erkennt, ob das Auto auf dem Prüfstand steht oder im realen Straßenbetrieb sich befindet. Doch wie gesagt, bekannt war das im Volkswagen-Konzern schon lange. Ein VW-Techniker hatte bereits 2011 in einem Prüfbericht vor diesen illegalen Praktiken gewarnt. Aber Abgasgrenzwerte für PKWs waren ein Politikum und ein immerwährendes Thema in der Automobilindustrie. In Deutschland wurden erstmals 1971 Grenzwerte eingeführt, die im Anschluss immer mehr verschärft wurden. Natürlich hatte das Einfluss auf die Entwicklung der Verbrennungsmotorentechnik. Mit dem 3-Wege-Katalysator wurden Autos zwar sauberer, aber diese funktionierten bei Dieselmotoren nicht. Für sie wurde ein Oxidationskatalysator entwickelt, der Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid umwandelte, HC- und CO-Emissionen reduzierte und den Partikelausstoß senkte. Und genau dieser Ausstoß stand im Zentrum der Kritik am Dieselmotor. Techniker und Ingenieure arbeiteten mit Hochdruck an der Verbesserung. Unter anderem wurde ab 2009 die Common Rail Technik für Turbodieselmotoren auf den Markt gebracht. Sie brachte ein besseres Geräusch und Abgasverhalten der Motoren mit sich. Zusammen mit der Einführung von Diesel-Partikelfiltern bewarb Volkswagen seine Modelle in den USA ab 2015 als Clean Diesel, der sauberer als sauber sei. Das war er aber nicht, denn noch immer waren die Stickoxidemissionen zu hoch. Diese technischen Schwierigkeiten zusammen mit den Manipulationen waren wichtigen Playern, Leuten aus der Industrie, aus dem Konzern und der Politik aber bekannt. Mitte 2012 teilte ein Manager eines Automobilzulieferers dem damaligen EU-Kommissar Antonio Tajani mit, dass Autohersteller die Abgaswerte von Fahrzeugen in Zulassungstests elektronisch manipulierten. Hinweise auf Manipulation gab es auch vom International Council on Clean Transportation, das ICCT. Das hatte 2014 bei Abgasmessungen in den USA große Differenzen zwischen Stickoxidausstoß und Dieselfahrzeugen der VW-Gruppe festgestellt. Wie gesagt, bis zu dem 35-fachen über dem gesetzlichen US-Grenzwert beim VW Jetta M6 zum Beispiel und bis zu dem 20-fachen beim VW Passat. Kurz zur Einordnung. Natürlich hatten die USA als Automobilherstellerland mit Ford und so weiter ebenfalls natürlich Interesse, einen technisch überlegten Mitbewerber, Deutschland, vor allem die vielen deutschen Hersteller, natürlich zu schädigen. Also es war natürlich ein Eigeninteresse da. Vielleicht war auch der Umweltschutz eher ein bisschen vorgeschoben, um einen unliebsamen Mitbewerber zu zerstören. Also warum? Weil auf einmal liefen natürlich vor allem auch die SUVs, aber auch die Pickup-Trucks von VW, Mercedes besser im Abverkauf als zum Beispiel der Ford oder der Mustang. Und das war natürlich vielen Automobilherstellern der Lobby in den USA, die dort auch sehr mächtig ist, ein Dorn im Auge. Und deswegen war das natürlich ein gefundenes Fressen, da den Deutschen ans Bein zu pinkeln. Zweitens, die Vorgaben von Brüssel, von den USA, aber natürlich auch aus Berlin, waren natürlich viel zu strikt. Hätte sich da mal ein Automanager hingestellt und selbstbewusst emanzipiert gesagt, Leute, was ihr da verlangt, ist ein Ding der Unmöglichkeit, wäre die ganze Manipulation vielleicht nie passiert. Aber der dritte Punkt ist, wie dumm kann man sein, eine der wichtigsten Industriebranchen in Deutschland, in Europa, selbst zu zerstören? Schauen wir jetzt auf ein anderes Land, das ebenfalls davon profitiert hat, dass der größte Konkurrent ausgeschaltet wurde, nämlich China. Die Zahlen dort sind gewaltig. China ist 27 Mal größer als Deutschland und erreichte 2025 ein Wachstum des BIPs, also des Bruttoinlandsproduktes, von 6%. Die offiziellen Zahlen aus dem kommunistischen Land. Ja, ich weiß nicht, ob man die glauben kann. Aber Fakt ist, wir haben gerade mal eine Null gehabt. Wenn du Wachstum möchtest, vor allem im Bereich finanzielle Intelligenz, dann lass doch ein Abo da, wenn du neu hier bist oder noch kein Abo hast. Interessanterweise haben 30% der Zuschauer, die hier regelmäßig reinschauen, kein Abonnement. Und es kostet dich nur einen Klick. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich unterstützen möchtest. Tu das, indem du die Videos gerne weiterleitest, einen Kommentar da lässt und einen Daumen nach oben. Ich sag Danke. Ich habe eine Zahl dabei für dich, um dir zu zeigen, wie gewaltig die Wirtschaftsmacht von China ist. Mit 576 Gigawatt besitzt China das größte hydroenergetische Potenzial der Welt. Der berühmte Drei-Schluchten-Damm in China produziert 100 Terawattstunden an Energie pro Jahr und deckt damit 10% des gesamten Strombedarfs Chinas ab. 600 Terawattstunden werden durch Windparks erzeugt, was China zum größten Windenergiemarkt der Welt macht. Im Windpark in der Provinz Gansu drehen sich 7000 Windturbinen. Unser größter Windpark, der Westermeer-Windpark, hat gerade mal 100 Windturbinen. Seit vor 20 Jahren die Magnetschwebebahn Transrapid Shanghai gebaut wurde, bringt sie Fahrgäste in einer Geschwindigkeit von, jetzt halte ich fest, 430 km/h pro Stunde von der City zum Pudong International Airport. Und nochmal zur Erinnerung, vielleicht weiß es auch der ein oder andere nicht mehr, aber diese Technologie der Magnetschwebebahn stammt aus Deutschland, ja. Und sie wurde bei uns sang- und klanglos eingestampft und ja verschrottet. Und stattdessen erlebt sie einen Durchbruch in China. Wir bleiben der Schiene weiter treu und können heute froh sein, wenn unsere Züge überhaupt noch fahren oder pünktlich sind, während ein chinesischer Bullet Train für die 1300 Kilometer lange Strecke von Shanghai nach Peking gerade mal 4 Stunden braucht. Und das mit einer jährlichen Verspätung unter einer Minute. Während der Corona-Zeit haben chinesische Autohersteller eine Innovationspower entwickelt, die alle völlig überrascht hat und vieles in Schatten gestellt hat. Die Chinesen haben uns in dieser Zeit in Sachen Software, Sensorik, Batterie, Design, aber auch autonomes Fahren überholt und weit zurückgelassen. China hat heimlich, still und leise eine eigene, kraftstrotzende Autoindustrie mit jeder Menge neuer Marken entwickelt, die alle bereit sind, die Welt zu erobern. Nur mal kurz eine Zahl. BYD baut jetzt eine Autofabrik, die 50.000 Hektar groß ist. What? Das ist so groß wie Wien. Die Elektroautos aus China haben Namen wie NIO, XPeng und BYD und sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Genau das Richtige für die neue Generation von Käufern. In Wolfsburg, Stuttgart und überall sonst wo in Deutschland hat man diese Entwicklung und die gesamte Elektrifizierung der Fahrzeuge entweder komplett verschlafen oder einseitig ausgerichtet, alles auf eine Karte gesetzt und dann die Arschkarte gezogen. Und denkt daran, schaut zurück in die Geschichte. Auch die Amerikaner haben ihre Automobilindustrie erst einmal komplett ruiniert. Einst war Detroit die größte Autostadt der Welt. Das Zentrum der amerikanischen Autoindustrie. Man nannte die Stadt Motortown und sie hatten sogar einen eigenen Sound im Plattenlabel Motown Records mit Künstlern wie Stevie Wonder, Marvin Gaye und die Jackson 5. Ab 1980 herrschte aber der Pleitegeier bei Chrysler, General Motors und Ford. Und aus Detroit wurde Destroyed. Wir alle kennen die Doku noch von Michael Moore über Flint, Michigan. In Detroit verfielen ganze Straßenzüge. Das Michigan Central Station Building stand leer. Die Kriminalität war dagegen immens hoch und Detroit wurde zur gefährlichsten Stadt der USA. Der Film 8 Mile mit dem Rapper Eminem zeigte diese soziale Realität Detroits deutlich. Arbeitslosigkeit, Rassenspannung und gnadenloser Überlebenskampf. Daimler Chrysler war damals der große Player und strich 26.000 Arbeitsplätze. Auch diese Fusion, dieser Merger war natürlich ein grandioses Desaster. Die Stadtoberen von Detroit planten dann sogar, ganze Viertel der Stadt einfach aufzugeben. Ein Vorgang, den es in den USA so noch nie gegeben hatte. Und jetzt natürlich die entscheidende Frage, gehen wir den Weg nach von Detroit? Also Detroit wurde destroyed, wird aus Stuttgart kaputtgart? Schon jetzt stehen viele Zuliefererbetriebe in unserem Land vor dem Aus. Und es gibt einen riesigen Stellenabbau bei allen Herstellern. Wir sehen Rekordinsolvenzquoten, wir sehen Deindustrialisierung, Unternehmen bauen woanders. Bosch baut nicht mehr in Deutschland, sie werden nur noch woanders bauen. In meiner Heimatregion hier waren das früher die großen Arbeitgeber, mit denen man Arbeitsverträge für das gesamte Leben schloss. Es hieß nicht umsonst, Haldai Gosch, ich schaff beim Bosch. Das war ihr Image, Zuversicht und Beständigkeit in einem. Ja, wer bei Bosch, Daimler oder Porsche schaffte, blieb sein ganzes Arbeitsleben einfach dort, kassierte ein übermäßig großes Gehalt und bekam am Ende des Jahres noch viele tausende Euro als Gewinnbeteiligung. Der komplette Speckgürtel Stuttgarts, was sag ich, Baden-Württembergs eigentlich, ist davon geprägt. Überdurchschnittlich gute Industriearbeiter mit eigenem Haus, eigenem Garten, 2 Autos vor der Türe und jedem Jahr noch 1, 2, 3 Mal in Urlaub gehen. Und diese Zeiten sind vorbei. In Zahlen gesprochen, 250.000 Arbeitsplätze hängen allein in der Region Stuttgart an der Autoindustrie. Zu Detroits besten Zeiten waren es 350.000 Menschen, die bei den Autoherstellern beschäftigt waren. Realistischen Prognosen zufolge werden infolge der Transformation rund um Stuttgart 65.000 Jobs bis zum Ende des Jahres 2030 wegfallen. Porsche, der Stolz der Schwaben, ist voll in die Krise gerutscht und setzt mit abstürzenden Renditen und Milliardenkosten für eine verfehlte Elektrostrategie den VW-Konzern unter mehr Druck. Jetzt sackte der Umsatz um 11,7 Milliarden Euro ab. Die Rendite sank auf 0,3%. Der neue Zukunftsplan von VW sieht vor einen Abbau von 50.000 Stellen. Klar, bei Konzernen wie Mercedes, Porsche, Bosch und Mahle wird so ein Stellenabbau anders als in den USA natürlich sozialverträglicher vonstatten gehen, weil die Belegschaft durch Jobsicherungsprogramme vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt sind. Doch mit diesen Betriebsvereinbarungen enden in den nächsten Jahren die lukrativen Abfindungsrunden. Eins kann man auf jeden Fall festhalten: Wir haben die Entwicklung komplett verpennt. Zur Erinnerung, mit einem ähnlich tiefen Schlaf startete Detroits Niedergang. Trotz der Ölkrisen ab 1973 setzten die amerikanischen Automanager auf ihre großen Benzinschlucker weiter. Das nutzten die japanischen Hersteller, allen voran Toyota, um günstige und sparsame Autos auf den US-Markt zu bringen. Und ihr Exporterfolg verringerte den Anteil einheimischer Fahrzeuge bei den Neuzulassungen auf 50%. Und Detroit sammelte einen Schuldenberg in Höhe von 19 Milliarden Dollar an. Und für die Städte ist das ein Teufelskreis. Durch gestrichene Arbeitsplätze in der Industrie geht die Kaufkraft verloren, danach setzt die Stadtflucht ein, Geschäfte machen dicht, der Leerstand in der Innenstadt führt zur Verelendung, Kommunen können die fehlenden Steuereinnahmen ihrer großen Unternehmen nichts entgegensetzen, nicht abpuffern, Drogenkriminalität, Drogen generell, Leerstand an Immobilien, Immobilienpreise gehen in den Süden, weiterer Einzelhandel zieht von dannen und so weiter und so weiter. Das ist ein Teufelskreis nach unten. Und wir stehen also momentan genau in dem gleichen historischen Wendepunkt. Deutschland und Europa werden zwischen zwei geopolitischen und ökonomischen Machtpolen zerrieben in dieser multipolaren Welt, nämlich USA und China. Und dazu on top in dieser Zeitenwende kommen noch die historischen Fehlentscheidungen der Politik, Energiepolitik, Flüchtlingskrise, aber auch die Zerstörung der eigenen Autoindustrie, plus die Fehlentscheidungen, die die deutschen Konzerne und die Automobilindustrie jeden Tag treffen, die unser Know-how, unsere Wertschöpfung und unseren Wohlstand immer weiter gefährden. Mercedes verlagert inzwischen seine Produktion nach Ungarn aus. VW verlagert seine Produktion nach China aus, was doch schlimmer ist, als dass wir bei uns die wertvollsten Jobs verlieren. Und dieser Wandel ist tiefgreifend. Deutschland ist im 7. Jahr nun in der Stagnation. Wir haben kein Wirtschaftswachstum. Das ist die tiefste strukturelle Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik 1949. Dagegen war die Euro-Krise oder auch die große Finanzkrise 2008 wirklich ein Kindergeburtstag, ein Mückenschiss. Als Beispiel nehmen wir mal das neue Technologie- und Entwicklungszentrum von VW in Wolfsburg. Nein, nicht in Wolfsburg, in China, genau. Das schafft die Situation, dass China erstmals in der Lage ist, Autos völlig unabhängig von Deutschland zu entwickeln, sowohl im Engineering wie im Design, in der Software und in der Produktion. Und das machen die Chinesen dann 50% günstiger und 30% schneller als wir. Und diese Fahrzeuge werden dann in andere Weltregionen exportiert, wohin bisher unsere deutschen Autos exportiert wurden. Die ersten Exporte aus China in den Nahen Osten sind schon gestartet und weitere Märkte werden folgen. Außerdem produziert Volkswagen in China KI-Chips. Horizon Horizon, das ist ein Gemeinschaftsunternehmen der VW-Software-Tochter CARIAD und des chinesischen Computing-Spezialisten für autonomes Fahren Horizon Robotics. Sie werden den Chip, der Daten von Kameras und Sensoren für das Fahren verarbeitet, gemeinsam entwickeln. Die Lieferung erwartet VW binnen der kommenden Jahre. Dafür aber drosselt dann VW die Produktion in Deutschland. Im Dezember ruhte die gesamte Produktion für eine Woche. Noch wichtiger und noch gefährlicher ist, dass all diese Investitionen über Joint Ventures laufen, die zur Hälfte den chinesischen Partnern gehören. Also Fakt ist, wir stehen in Deutschland vor einer Entscheidung. Wirtschaftlich haben wir uns blockiert. Finanziell sind wir stark angeschlagen. Unsere Technologie haben wir völlig aus der Hand gegeben. Und deshalb appelliere ich an alle Verantwortlichen, jetzt endlich gegenzulenken. Es muss jetzt etwas passieren, bevor es endgültig zu spät ist. Schon seit Jahren ist es eigentlich glasklar, was getan werden muss. Hier auf YouTube oder auch in Gastbeiträgen habe ich immer und immer wieder darauf hingewiesen, was wir brauchen, ist ein Ende dieser hirnrissigen Energiepolitik. Der schlechtesten Energiepolitik der Welt, die ideologisch-dogmatisch verblendet ist und uns in den Abgrund gefahren hat. Die unseren Standort extrem lähmt und einfach nicht mehr wettbewerbsfähig macht. Und deswegen ist es wichtiger denn je, dass du dich finanziell gut aufstellst und schützt. Denn der Niedergang, der tut weh. Und da brauchst du Puffer. Dabei unterstütze ich dich gerne hier mit den Videos, mit meinen Vorträgen, mit meinen Büchern oder im Friedrich-Report oder in meiner Honorarberatung. Alle Informationen findest du hier unten. Aber wir müssen jetzt Make Germany Great Again machen. Davon profitieren wir doch alle. Warum? Weil es einen sogenannten Durchdringungseffekt gibt. Wenn es vielen Menschen gut geht, haben alle was davon. Wenn es wenigen Menschen gut geht, hat keiner was davon. Jetzt kommen dann schon die ersten Sozialisten, die sagen, dann müssen wir halt die Reichen enteignen. Sorry, die gehen dann einfach. Die sehe ich teilweise in meiner Beratung. Die sagen einfach, macht euren Scheiß alleine. Ich habe keinen Bock mehr. Also weitere Steuern, weitere Abgaben führen nur zur Kapitalflucht. Wichtiger ist jetzt, innovativ zu sein, 2-3 Schritte schneller zu sein als der Rest vom Fest. Nicht nur bei den Entwicklungen, bei den Patenten, sondern auch bei der Bürokratie. Weniger Bürokratie, weniger Staat, der mitregieren möchte, der mitplanen möchte, der hier Planwirtschaft betreiben will. Mehr Förderung von Gründungsunternehmen, mehr steuerliche Freiheiten. Eine Flattax von 12% wäre möglich innerhalb von wenigen Jahren. Ich habe dazu einen ganzen Artikel geschrieben und mit den renommiertesten Steuerfachanwälten und Steuerexperten gesprochen. Dann wären wir günstiger als Irland mit 12%. Überleg dir mal, eine Flat Tax von 12%, wir würden so viel Kapital einziehen. Jetzt, nachdem bekannt wurde, dass wir ein 17-Jahres-Tief sehen an Auslandsinvestitionen in Deutschland, die wir aber dringend benötigen, um wieder Innovation voranzutreiben, Arbeitsplätze zu schaffen und damit auch wieder Steuergelder zu generieren. Also ich verstehe es nicht, wie kurzfristig die Politik nur denken kann. Und im Übrigen bin ich der felsenfesten Überzeugung und Meinung, dass diese Regierung gescheitert ist. Wir brauchen Neuwahlen. Wenn du es auch so siehst, dann gleich mal einen Daumen nach oben. Und ich kann nur appellieren, versucht da zu bleiben und lieber sozusagen das Gute zu unterstützen und Deutschland wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Und denk daran, nur wenn es Deutschland gut geht, geht es auch Europa gut. Und was da dranhängt, das weiß nicht, ob die Politiker noch überhaupt umfassen können. Ich bezweifle es. Aber alles wird gut, die Welt wird sich weiterdrehen und wir werden eine Renaissance sehen von Deutschland und Europa, nicht der EU.